ist der Petite Suite von Claude Debussy. Kinbuishi war das hier mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Schon 8.31 Uhr, also flugs rein in die vorletzte Folge von Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Es ist Revolutionszeit, es wird demonstriert, die Jugendlichen in Teheran, in Iran sind euphorisch, sie kämpfen für ihre Rechte, für das Recht am eigenen Körper, sie wollen sie stürzen, die Islamische Republik. Symbol für die Befreiung der Frauen ist das Ablegen der Hijab, des Schleiers, doch nun gab es auch wieder eine Festnahme. Pega Feridoni liest.
Am Morgen sehe ich eine Nachricht von Nika. Sie haben die Mädchen gefunden. Herzchen. Ich gehe sofort auf Instagram. Mein halber Feed tanzt die Choreografie der Mädchen von Ekbatan nach. Zum selben Song. Eine Frau, lange weiße Haare, tanzt in einem Sari auf einem Balkon. Im Hintergrund grüne Berge. Ein junges Mädchen im Kimono tanzt auf der Straße. Neben ihr weht eine Asahi-Fahne. Ein junger Typ tanzt vor einer Bücherwand. Ein Mädchen in einem NYU-Sweater tanzt auf ihrem Bett. Zwei Blondinen tanzen in einer Bauernküche. Unter einem der Posts lese ich: Alle fünf Mädchen von Ekbatan verhaftet. Hashtag Ekbatan Girls. Hashtag Dance for Iran. Ich versuche, Nika zu erreichen. Sie geht nicht ran. Ich probiere es bei Roja. Ich kann jetzt nicht, sagt Roja. Ich: Wohin gehst du? Unterbreche ich sie ungeduldig. Ins Café. Ohne Kopftuch, frage ich und wundere mich noch im selben Moment über meinen Reflex, sofort an Kopftuch zu denken, wenn ich meine Schwester in Teheran auf dem Weg nach draußen sehe. Ich habe von den Ekbatan-Mädchen gehört. Ich muss wirklich los, sagt Roja abweisend, als hätte sie nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich rufe dich zurück, wenn ich im Café bin. Wo ist Nika? Schon im Auto. Nimm mich mit. Roja schaut mich fragend an. Solange die Verbindung nicht abreißt, nimm mich doch mit. Okay. Roja flippt die Kamera, hängt sich das Smartphone um und geht durch das Gartenlabyrinth, die Stufen hoch auf die Straße. Nika sitzt schon im Auto auf dem Beifahrersitz. Ich überlege, ob ich mich auch trauen würde, ohne Kopftuch rauszugehen. Ich weiß, Nika legt sich ihres über die Schultern wie einen Schal für den Notfall. Roja hat sicherlich immer eines in ihrer Handtasche. Hier, deine Tante. Hallo, Tante. Nika nimmt Roja das Telefon ab, klingt es in die Halterung über dem Handschuhfach ein und flippt wieder die Kamera, sodass ich die beiden sehen kann. Roja fährt rückwärts aus der Sackgasse. Nika kurbelt das Fenster herunter und dreht die Anlage auf. Tumash, sagt Nika. Irans Kendrick Lamar. Du musst auf die Lyrics hören, Tante. Bebakhshid besistemumun enterot kardam. Bebakhshid sedam daromad enteros kardam. Rappt Nika laut und wirbelt mit ihren Händen durch die Luft. Entschuldigen Sie, dass ich Ihr System kritisiere. Entschuldigen Sie, dass ich meine Stimme erhebe. Versuche ich, die Zeilen synchron in meinem Kopf zu übersetzen, bevor ich die Wörter an die Schlaglöcher auf der Bohonar-Straße verliere und wieder nur meine Gedanken höre. Was, wenn jetzt die Basij kommen? Bei jedem Motorradgeräusch zucke ich zusammen und drehe nutzlos meine Augen in alle mir möglichen Richtungen. Damals kamen sie wie aus dem Nichts. Ich versuche, den Gedanken an damals loszuwerden und bitte Nika, die Kamera wieder zu flippen, damit ich Teheran sehen kann. Als wir über die Darband-Kreuzung, die Shahrdari, hoch Richtung Tajrish fahren, hält Roja plötzlich den Wagen an. Kein Stau, keine Ampel. Ich verdrehe wieder sinnlos die Augen, bis ich rechts am Bildrand einen jungen Typen auf einem kleinen Holzschemel am Bordstein sitzen sehe, der Brottaler verteilt. Nasri, denke ich. Das ist auch einer von uns, sagt Nika. Mit dem Brot steckt er den Leuten den nächsten Treffpunkt zu. Ist mit eingebacken. Wie mit eingebacken, frage ich. Wir verstecken Nachrichten im Brotteig, sagt Nika. Ich lasse meine Gedanken schweifen und stelle mir vor, wie Teheran aussehen könnte, wenn die Ayatollahs nicht mehr an der Macht wären. Wenn Narges Mohammadi aus dem Gefängnis freikäme und Präsidentin werden würde. Und Nasrin Sotoudeh Justizministerin. Wenn es Straßencafés gäbe, in denen alle, Mädchen, Jungen, Frauen, Männer, zusammensitzen und lachen. Vorgestern brannte es im Evin. Keiner weiß, was den Brand auslöste, wie viele verletzt wurden, ob es Narges Mohammadi gut geht. Welcher Machthaber verhaftet die klügsten Köpfe jeder Generation und sperrt sie alle in dasselbe Gefängnis? Hier gibt es keinen Gott, steht im Evin über dem Gefängnistor auf der Innenseite, nur lesbar für die Insassen. Es gibt Indizien, dass alle Verhafteten unter 40 vergewaltigt werden. Das Alter der Gefangenen ist entscheidend. Je jünger, desto brutaler wird mit ihnen umgegangen. Sie sollen sich für den Rest ihres Lebens an den Schmerz erinnern, an die Angst, die Demütigung, damit sie es nie mehr wagen, gegen das Regime auf die Straße zu gehen, damit sie ihren Kindern und Enkelkindern verbieten, auf die Straße zu gehen. Mit einer Vergewaltigung sollen 3 Generationen mundtot gemacht werden. Perverse Sadisten. Wie befreit man sich aus den Fängen perverser Sadisten? Vor allem ohne Waffengewalt. Als wir in Royas Café ankommen, bin ich überrascht, dass es leer und dunkel ist. Soweit ich sehen kann, sind alle Computerbildschirme verhüllt. Die Stühle stapeln sich an der Wand. Kein Licht, bis auf die wenigen hellen Tropfen, die wahrscheinlich durch den geschlossenen Rollladen auf den Kachelboden sickern. Es ist so still, dass ich das Surren der Geräte hören kann. Roya legt ihr Telefon ab, sodass ich an die Decke starre. »Wir rufen dich gleich vom Computer zurück«, sagt sie. Als wir wieder verbunden sind, steht Nika am anderen Ende des Cafés an einem der Kopierer. Roya wischt mit einem Lappen über mein Gesicht. »Wunder dich nicht, das Café ist geschlossen.« »Warum?«, frage ich. »Was macht ihr?« »Wir drucken hier die Flugblätter aus«, ruft Nika von hinten. »Es ist zu gefährlich, das Café geöffnet zu lassen«, sagt Roya. »Sie checken alle Verbindungen. Es gibt eine Schlagwörterliste. Frau, Haare, Treffen. Du kannst nichts mehr schreiben, sonst geht bei denen sofort die rote Lampe an. Wenn die einen Alert bekommen, machen sie kurz einen Prozess.« »Wenn wir Nachrichten verschicken wollen, müssen wir Schreibfehler einbauen«, ruft Nika von hinten. »Eier Dollar«, sagt Roya und lacht. »Eier Dollar ist geil«, höre ich Nika. »Wir entwickeln ein neues Alphabet, Tante. Eine Sprache, die sie nicht kontrollieren können.« »Ist trotzdem zu gefährlich«, sagt Roya. »Die Kids kamen in den ersten Tagen in Strömen und wollten natürlich alle ihre Videos und Fotos und Nachrichten verschicken. Hassandra hat eine Cousine, die arbeitet in Paris für Libération. Frag mich nicht wie, aber das sprach sich sofort herum. Als die ersten mein Café Libération nannten, war mir klar, das geht schlecht aus. Die Eiers brennen mir hier eiskalt den Laden ab. Hast du von dem Feuer in der Hölle gehört?« Es dauert einen Moment, bis ich mir zusammenreime, dass Ayas das neue Wort für Ayatollahs ist und Hölle für Evin. »Ob der Laden abbrennt, ist mir egal«, sagt Roya. »Aber ich will die Revolution noch erleben.« Ich schaue Roya erschrocken an. »Galgenhumor«, entschuldigt sie sich. »Lass uns lieber nicht daran denken.« »Mama, der Drucker hängt wieder«, höre ich Nika rufen. Roya wendet sich von mir ab und geht zum Drucker. »Hilf mir bitte, den Drucker von der Wand zu rücken«, sagt Roya zu Nika. Ich beobachte Mutter und Tochter dabei, wie sie mit ganzer Kraft einen gigantischen Drucker hin und her ruckeln, der mich an die Geräte erinnert, die wir in der Zeitungsredaktion hatten. »Damit kannst du ja eine Zeitung drucken«, rufe ich Roya zu. »Könnte ich«, ruft Roya zurück und zieht den Stecker aus der Dose. »Haben wir vielleicht vor«, sagt Nika. »Haben wir?«, fragt Roya und läuft aus dem Bild. »Wir müssen sie mit aller Kraft unterstützen«, höre ich ihre Stimme. »Sie alle haben einen ungebrochenen Mut. Nika ist ja genauso alt wie Gina Massa Amini. Die grüne Revolution hat sie alle geprägt. Was mich an Nika und den anderen heute beeindruckt, also im Gegensatz zu meiner Generation«, Roya läuft durchs Bild zum Drucker, geht in die Knie. Nika steht dicht neben ihr. Ich kann nicht genau sehen, was sie machen. Roya schraubt an einer Klappe, bis sie ihr in die Hände fällt. Nika nimmt sie ihr ab und reicht ihr nach und nach Werkzeug. »Sie sind nicht ideologisch. Sie sagen nur, wir wollen in Freiheit leben. Mehr nicht. Gib mir bitte die Abdeckung.« »Mehr nicht ist gut«, sagt Nika und reicht Roya die Abdeckung. Ich beobachte, wie Roya alle Schrauben wieder festzieht und mit dem Hammer noch einmal auf jede einzelne klopft. »So, jetzt müsste die Kiste wieder laufen.« Roya steht auf und streckt sich. »Ach, mein Rücken!« Roya drückt ihren Rücken durch. »Deine Schwester wird alt!« »Du bist nicht alt, Momon«, sagt Nika. »Du hast noch dein halbes Leben vor dir.« »Mein halbes Leben«, seufzt Roya. Nika geht um den Drucker herum und steckt den Stecker wieder in die Dose. Der Drucker macht sofort seine Druckergeräusche. Ich kann jede frische Zeile hören. Roja geht aus dem Bild. Als sie zurückkommt, trägt sie einen kleinen quadratischen Tisch und stellt ihn vor den Drucker. Das Fach mit den bedruckten Blättern füllt sich schnell. Roja geht noch einmal aus dem Bild, kommt mit einer Schneidemaschine im Arm zurück und stellt sie auf dem Tisch ab. Nika nimmt nach und nach einen Stapel der bedruckten Seiten aus dem Fach und reicht sie Roja. Erst in die Schneidemaschine kommentiere ich Rojas Handbewegung leise, dann Falten. Wie am Fließband arbeiten Mutter und Tochter Hand in Hand. Ich beobachte ihre routinierten Bewegungen und schäme mich, dass ich nicht mehr tue, als zuzusehen. Schau dir meine Tochter an. Sie hat einen eigenwilligen, hartnäckigen Schädel. Dieser Schädel hat die Absicht, das Regime zu stürzen. Sie wird nie aufhören, das zu wollen. Ich habe so viel versäumt, sagt Roja, ohne ihre Bewegungen zu unterbrechen. Ich bin auf einem Baumstamm durchs Leben geschwommen, anstatt aus dem Baumstamm ein Boot zu bauen. Ich habe bis hierhin überlebt, weil ich mich an den Baumstamm geklammert habe. Aber ein Boot, das man steuert und lenkt, ist was anderes. Was habe ich in meinem Leben gegen diese Unterdrücker unternommen? Roja schüttelt den Kopf. Ich habe nichts unternommen. Ich habe mich mit den Umständen abgefunden. Weißt du, was mich an Nikas Generation am meisten inspiriert? Roja nickt mit ihrem Kopf wieder zu Nika hinüber, die gerade einen weiteren Stapel Blätter aus dem Drucker nimmt. Nicht nur an Nikas Generation, sondern auch an den Jüngeren, den Teenagern. Hast du gesehen, wie viele Teenager auf die Straße gehen? Was sage ich Teenager? Kinder! 10-, 11-, 12-Jährige. Trotz all der Manipulation. Und glaub mir, man kann nicht manipulierter als in Iran aufwachsen. Das gesamte Bildungssystem basiert auf der Scharia. Jeder Fernsehsender in diesem Land wird von den Mullahs kontrolliert. Der Muezzin singt dir 5-mal am Tag von den Dächern ins Ohr. Dass trotzdem Schülerinnen, Studentinnen diese Revolution vorantreiben und das Ende des islamischen Staats fordern, ist eine Revolution für sich. Die Ayas haben doch nur deswegen Schule und Bildung für alle zugelassen, weil sie dachten, dass sie die kommenden Generationen so besser kontrollieren können. Die Schulen dienen ihnen einzig als Manipulationszentren, in denen sie sich treue Untertanen heranziehen wollen. Selbst ihr Aufruf nach dem Krieg 1989, als sie die Mütter mit patriotischer Propaganda zu möglichst vielen Geburten ermunterten, fällt ihnen jetzt auf die Füße. Sie wollten ihre islamische Republik für alle Zeiten sichern. 70% der Bevölkerung hier ist unter 30. 70%. Maman, beeil dich bitte. Ich muss los. Ich bin schon zu spät. Die anderen warten. Schon gut. Ich bin gleich fertig. Wie viele sind noch im Drucker? Keine. Hast du genügend Stadtpläne? Ja. Müssen wir noch welche rollen? Für die Rosenmädchen? Nika schüttelt den Kopf, geht aus dem Bild und kommt mit einem schwarzen Rucksack zurück. Wo sind die Spraydosen? Im Schrank. Wofür Spraydosen, frage ich. Graffiti, sagt Nika. Bei dem Gedanken, dass Nika nachts durch Teheran zieht und Mauern besprüht, bleibt mir das Herz stehen. Aber ich sage nichts. Nika geht aus dem Bild, kommt mit 3 Spraydosen zurück und packt sie zusammen mit den gefalteten Flugblättern in ihren Rucksack. Ich gehe jetzt, sagt Nika und hängt sich den Rucksack über die Schultern. Roja drückt Nika fest an sich. Sie umarmt und küsst sie so innig, als würde sie Nika auf eine lange Reise schicken. Ich würde Nika am liebsten überreden, nicht zu gehen. Aber ich beiße mir auf die Zunge. Ich sehe wieder die Bilder der Mädchen, die sie an den Haaren in weiße Transporter zerren. Als hätten sich diese Aufnahmen in mich eingegossen, um für alle Ewigkeit in mir ihren Abdruck zu hinterlassen. Erst denke ich, Roja läuft Nika nun doch hinterher, um sie aufzuhalten. Vielleicht erlaubt sie ihr doch nicht, wieder auf die Straße zu gehen. Aber dann höre ich Roja Nika zurufen, »Mormonjun, Mutterseele, pass auf dich auf!« Ich höre, wie eine Tür ins Schloss fällt und Roja abschließt. »Nika ist so unbeugsam«, sagt Roja, als sie mit einem Stuhl in der Hand auf mich zukommt. Sie setzt sich vor den Computer. Sie sagt, »Lieber sterbe ich, als mich nicht zu befreien. Was soll ich machen? Es ihr verbieten?« Schwarze Tränen rollen über Rojas Wangen. Ihre Wimperntusche hinterlässt Spuren auf der Haut. Ich versuche mit aller Kraft, meine Angst hinunterzuschlucken. Jedes Mal, wenn Nika loszieht, füllt sich meine Seele mit Schwere, als wäre jede Sorge ein Stein. Und jetzt, türmen sich Millionen Steine in mir auf, so schwer, dass ich fürchte, gleich in den Abgrund zu stürzen. Roja kämpft mit den Tränen. Sie führen wieder Krieg gegen uns. Die Toten lassen sich nicht mehr zählen, so viele sind es. Sie glauben, wenn sie alle, die sich an die Freiheit erinnern, töten, stirbt auch die Freiheit. Ich kann nicht aufhören, an Iman zu denken. Jeden Tag denke ich, was, wenn auch Nika für immer in ihren Fängen verschwindet. Roja schaut mich jetzt an. Gestern brachte Sarah 5 Mädchen zu mir ins Café. Du erinnerst dich doch noch an Sarah, Amirs Cousine, meine Frauenärztin. Sie versucht, so gut sie kann, Verletzte zu verarzten. Sie wickelt die Medikamente in ein Tuch, bindet sich alles ums Bein und wirft sich dann zur Tarnung einen Chador über. Aber manchmal ist es auf der Straße zu gefährlich, dann kommt sie zu mir ins Café. Als sie gestern... Roja drückt sich die Hand auf den Mund. Sie schüttelt stumm den Kopf. Wie in Zeitlupe schiebt sie mir die Wörter zu, als müsste sie für jedes Wort erst einen gigantischen Stein von ihrer Seele rollen. Obwohl sie still dasitzt, kann ich fühlen, wie sie sich innerlich krümmt und windet. Wie soll eine Mutter jemals über die Ermordung ihrer Tochter hinwegkommen? Den Verlust deines Kindes kannst du nie vergessen. Diese Trauer verschwindet nie. Sie heilt auch nie. Diese Trauer frisst dein Herz von innen auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich Nika sagen soll. Das Mädchen, sie war erst 16. Schädelbruch, 2 gebrochene Finger, ausgerissene Fingernägel, Prellungen am Bauch, gerissene Ohrmuschel, Prellung an der Schulter, Kratzer am Hals, gebrochene Nase, Striemen an den Beinen, zertrümmerte Zehen. Roja verstummt. Als ich mich in meinem FaceTime-Fenster sehe, merke ich, dass ich mir den Mund zuhalte. Ich beiße mir in die Hand, um nicht zu schreien. Sie ist vor unseren Augen verblutet. Hier kann ja niemand mehr ins Krankenhaus gehen. Sie suchen die Krankenhäuser nach Verletzten ab. Entweder töten sie sie an Ort und Stelle oder sie nehmen sie fest, um andere Verletzte abzuschrecken, sich verarzten zu lassen. Hunderte verbluten. Ich habe solche Angst. Aber ich will Nika meine Angst nicht aufbürden. Ich will Nika nichts verbieten. Es ist schließlich ihr Leben. Und Nika will ihr Leben in Freiheit leben. Das kann ich ihr doch nicht absprechen. Und ihr Mut ist ansteckend. Diese Jugend weckt uns alle auf. Sie inspiriert mich. Nika inspiriert mich so sehr. Die Sorge spannt sich über Rojas Gesicht wie eine zweite Haut. Es wird alles noch schlimmer. Sie werden die Hölle aufsteigen lassen. Roja sieht jetzt aus wie unsere Mutter, wenn sie mit aller Kraft versucht, zuversichtlich zu bleiben. In ihren Mundwinkeln zittert ein Lächeln. Auf ihrer Stirn pocht eine Ader. Untätig zuzuschauen ist gewissenlos. Roja nickt, als müsse sie sich selbst zustimmen. Aber da jetzt wieder rausgehen, ich weiß nicht wie. Ich kann ihnen meinen Körper nicht entgegenstellen. Und eine andere Waffe habe ich nicht. Und diese ist nicht widerstandsfähig. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Nasrin Sotoudeh, Nargis Mohammadi. 154 Peitschenschläge, wenn nicht noch Schlimmeres. Als wären 154 Peitschenschläge nicht unerträglich schlimm genug. Wie halten sie das aus? Ich reiß mir einen Fingernagel ein und winsle. Wie überlebt ein Körper 154 Peitschenschläge? Woher nehmen sie die Kraft, den Mut? Ich bewundere ihren Mut so sehr. Ihr Mut scheint flüssig wie Wasser, unaufhaltsam. Wie eine Welle steigt er immer wieder auf. Ich wünschte, ich könnte das auch. Mein ganzes Wasser sammeln und zur Welle werden. Ich fühle mich erbärmlich. Ich fühle mich wie ein Feigling. Ein Feigling mit einem Alibi. Alibi? Frage ich leise. Angst ist mein Alibi. In manchen Momenten habe ich solche Angst, dass sie mich erstarren lässt. Du bist wenigstens nicht hier. Roja deutet mit ihrem Kinn auf mich. Du fühlst dich hilflos, du fühlst dich machtlos, du denkst, wir müssen kämpfen. Und gleichzeitig weiß ich, dass du denkst, wir sollten zu Hause bleiben. Stell dir vor, du wärst hier und müsstest dich jeden Tag entscheiden, gehe ich raus oder bleibe ich feige zu Hause, Führe ich mein Leben weiter oder versuche ich für meine Tochter, für die Tochter meiner Tochter, für alle, die nach mir kommen, ein freies Iran zu erkämpfen? Roja schüttelt den Kopf, als wollte sie ihre Verzweiflung abschütteln. Heute Morgen habe ich mich nicht getraut, ohne Kopftuch auf den Basar zu gehen. Als ich die Blumenverkäuferin und Kundinnen ohne Kopftuch sah, habe ich mich so geschämt. Ich habe es sofort abgenommen, aber auf der Straße, auf dem Weg zum Auto, habe ich es mir feige wieder umgelegt. Die letzten Tage waren so schlimm. Ich habe so viel Brutalität gesehen. Sie schlagen sogar Alte. Eine alte Frau, so mutig, ging mit ihrem Stock auf einen dieser Mörder los. »Hast du keine Großmutter?« fragte sie ihn. »Ich bin auch deine Großmutter.« Eiskalt rammte er ihr den Schlagstock in den Magen. Sarah sagt, sie pumpen sie mit Kaptagon voll. Zugedröhnte Killer. Und denen sind wir ausgeliefert. »Du bist nicht feige, Roja«, sage ich. Und sehe eine Nachricht von Nika auf meinem Display aufblitzen. Nika schreibt mir. »Mach«, sagt Roja. »Je schneller du die Nachrichten öffnest, desto schneller kann Nika sie löschen.« »Chahar. Bitte alles sofort posten«, schreibt Nika. Ich öffne das erste Video. Eine Frau wird von einem Mann von hinten unter den Armen gepackt und festgehalten. Der Mann sieht aus wie ein gewöhnlicher Zivilist, Jeans, Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Sie stehen mitten auf der Straße. Das Video ist von oben aufgenommen, aus einem Fenster in einem Haus. Auf dem Bordstein steht ein weiterer Mann, Jeans, T-Shirt, Handy in der Hand. Er macht kein Foto, schaut einfach nur zu. Hinter ihm sehe ich ein paar schwarzer Springerstiefel auf und ab gehen. In der Kniekehle baumelt der Lauf eines Maschinengewehrs. Die Frau versucht, die Arme schützend vor ihre Brust zu ziehen. Der Mann, der sie festhält, reißt ihr die Arme auseinander. Von links kommen zwei Männer in Uniform. Weiße Oberteile mit goldenen Brokatklappen auf den Schultern, schwarze Hosen, schwarze Baseballkappen. Keine Ahnung, welche Art Uniform das ist. Die goldenen Brokatklappen sehen nach Rangabzeichen aus. Von rechts kommt jetzt ein ganzer Trupp Polizisten, schwarz gekleidet mit Helmen und Schlagstöcken. Auf ihren Rücken steht auf Englisch Police. Jetzt wirft der Mann, der die Frau festhält, die Frau wie einen Ball in die Arme der Polizisten. Einer der Polizisten greift der Frau an die Brust. Ein anderer Polizist packt sie am Nacken und schleudert sie gegen den Bordstein. Die Frau schlägt mit dem Genick auf der Bordsteinkante auf. Ihr Kopf fällt zur Seite wie ein Apfel, der vom Baum fällt. Auf dem nächsten Video sehe ich, zwei baumlange Männer ziehen eine kleingewachsene Frau, oder ist es ein Kind, ein kleines Mädchen, an ihren Haaren in einen weißen Van. Sie trägt einen pfirsichfarbenen Pullover mit der Aufschrift »Be cool, be kind«. Mit erhobenen Schlagstöcken schreien sie auf sie ein. »Rusari, yo tusari!« Kopftuch oder Kopfschlag. Ich weiß nicht, ob es das Gebrüll ist oder der Schriftzug, was mir die Tränen in die Augen treibt. »Be cool, be kind« gegen »Rusari, yo tusari«. Was für ein ungleicher Kampf. Off with their heads. Ein Junge geht langsam hinter einem Mullah her, fast so, als würde er ihn verfolgen. Ich sehe sie nur von hinten. Sie gehen auf der Ferdowsi an den Geldwechselständen vorbei. Die Händler fächern gerade ihre Scheine auf und beschweren sie mit Steinen. Die Kamera wackelt bei jedem Schritt. Der Umhang des Mullahs schleift am Boden. Er ist von Kopf bis Fuß in Öl gekleidet, goldgelb. Auch der Turban. Ob die Farbe seiner Kleidung etwas über seine Machtposition aussagt? Der Mullah wird unscharf. Die Kamera zoomt auf den Jungen. Die Schritte des Jungen beschleunigen sich. Er macht einen Satz nach vorne, schlägt mit seiner rechten Hand dem Mullah den Turban vom Kopf und rennt davon. Die Kamera schwenkt auf den Mullah, der sich hilflos um die eigene Achse dreht. Die Kamera zoomt auf das Gesicht des Mullahs. Nicht jung, auch kein Greis. Erschrocken sieht er aus. Niemand kommt ihm zur Hilfe. Der Mullah sucht nach seinem Turban. Er liegt im Rinnstein. Die Kamera zoomt auf den Turban. Die Aktion hat sich herumgesprochen. In den darauffolgenden Wochen schickt Nika Dutzende Videos, in denen Mädchen und Jungen Mullahs verfolgen und ihnen den Turban vom Kopf schubsen, bis die Mullahs ihre Turbane mit Kopftüchern festbinden. Arbeiter streiken in Solidarität. Ich sehe die Schornsteine einer Raffinerie wie Strohhalme in den Himmel ragen, aber keine Dampfwolke. Die Kamera schwenkt hin und her, als hinge sie an einem Pendel. Ich sehe orangefarbene Rohre, der Boden ist zertreten, die Luft staubig, als sei eine Sandburg explodiert. Arbeiter, bestimmt Tausende, in blauer Uniform, gelbe Helme auf den Köpfen, tummeln sich dicht gedrängt vor einem mehrstöckigen Gebäude oder eher dem Gerüst eines Gebäudes. Keine Mauern, nur Rohre, Kabel, alles liegt offen.
»Raisi, verschwinde! Khamenei, verschwinde!«
Sie klatschen zum Takt ihrer Rufe in die Hände.
»Hört ihr uns? Wir wollen euer Regime nicht. Wir wollen keine islamische Republik. Wir wollen Freiheit, Freiheit, Freiheit!«
Shirzan, Löwinnen. Eine U-Bahn-Station. Ich kann nicht erkennen, welche. Die Kamera bewegt sich zu schnell auf die Drehkreuze zu. Vor jedem Drehkreuz steht ein Wachmann, drei nebeneinander, in braun-grauen Anzügen. Die Bäuche aufgebläht, schwanken sie hin und her wie Kegel, die gleich umzufallen drohen. Mein Blick fällt auf das Schwarz-Weiß-Plakat, das links im Bild an einer Säule klebt. Erst denke ich, ein Steckbrief. Ich zoome, dann sehe ich das Profil einer Frau, die Haare offen, eine ungebändigte Mähne. Darüber ein X. Neben dem persischen Text steht auf Englisch »Entry prohibited for women without headscarves«. Zugang für Frauen ohne Kopftuch verboten. Zwei Mädchen laufen vor die Kamera, ohne Kopftuch. Eine trägt einen schwarzen Anorak. Ihr geflochtener Zopf reicht ihr fast bis zum Hintern. Über der Schulter ein dunkelgrüner Eastpak-Rucksack. Die andere hat kurze, blau gefärbte Haare. Sie trägt eine blaue Daunenjacke und den gleichen Eastpak wie das Mädchen mit dem Zopf. Sie laufen auf die Drehkreuze zu. Ein Wachmann versperrt ihnen den Weg, schiebt ihnen seine Hand wie ein Stoppschild vors Gesicht. Die Mädchen fassen sich an den Händen. Ich stelle den Ton an.
»Ohne Kopftuch kann ich Sie nicht durchlassen«, sagt der Wachmann.
»Warum kümmern Sie sich nicht um Ihre eigenen Angelegenheiten«, sagt das Mädchen mit dem geflochtenen Zopf und geht durch das Drehkreuz, das Mädchen mit den blauen Haaren immer noch fest an der Hand, das dem Wachmann nun den freien Arm wie eine Schranke vor den Körper schiebt, bevor auch sie durch das Drehkreuz geht. Auf dem nächsten Video steht eine Gruppe Teenager-Mädchen in einem Klassenzimmer vor der Tafel im Kreis. Keine zeigt ihr Gesicht. Ich sehe nur braune Haare, lange, kurze, Locken, glatte, offene, zu Zöpfen geflochtene. Eines der Mädchen hält ein Schulbuch in der Hand. Die Kamera zoomt auf die Hände. Die Schülerin öffnet das Buch. Auf der ersten Seite ein Foto von Khomeini. Sie reißt die Seite heraus, lässt Khomeini auf den Boden fallen, blättert weiter. Auf der zweiten Seite ein Foto von Khamenei. Sie reißt es heraus. Khamenei fällt auf den Boden. Die Mädchen treten die Gesichter mit ihren Füßen. Ein Mädchen zündet ein Streichholz an. Die Gesichter brennen. Die Mädchen singen »Baraye khoharam, khoharet, khoharamun« »Für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern«.
Am Morgen vorgelesen. Das war die vorletzte Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Carriere, gelesen von Pega Feridoni. Dieses Buch kommt aus dem Hause Suhrkamp und diese Folge können Sie ab jetzt online hören in der App, der NDR Kultur App in der Audiothek oder einfach bei uns auf der Seite ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen heute zusammen, um über weitere Ukraine-Hilfen zu reden. Geplant ist, eingefrorenes Vermögen der russischen Staatsbank zu nutzen. Kiew soll mit dem Geld Waffen kaufen dürfen. Helga Schmidt erklärt, ob dafür heute in Brüssel ein Ja zu erwarten ist.
Bisher war es so, dass man für die Militärhilfe der Ukraine nur die Zinsen aus den russischen Anleihen abgeschöpft hat. Das ist übrigens die Hälfte des russischen Staatsvermögens, das angelegt ist auf europäischen Banken, ungefähr 230 Milliarden Dollar. Und davon werden jetzt 140 Milliarden genommen. Die werden sozusagen als Kredite an die Ukraine gegeben. Und für den Fall, dass Russland nach dem Krieg Reparationen zahlen sollte, müsste die Summe dann zurückgezahlt und verrechnet werden. Und jetzt haben einige Länder noch gezögert, wie immer Ungarn, weil der ungarische Premier Viktor Orban sehr eng an der Seite Putins steht. Aber